der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.
Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness.
Wir unterbrechen unseren Podcast für Breaking News. Die UNO hat ihren jährlichen Glücksreport vorgelegt. Zum 7. Mal in Folge wird Finnland zum Land mit der glücklichsten Bevölkerung der Erde gekürt. Bad News, Deutschland fliegt raus aus den Top 20. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Der Schöne und der Coach. Neben mir der großartige, der einzigartige Christoph. Unser Coach mit dem goldenen Herzen bringt stets eine Aura der Ruhe und des Optimismus in jeden Raum, den er betritt. Wenn Christoph eine Emotion wäre, dann wäre er zweifellos das reine Glück, jene Art von Glück, das warm und einladend ist, wie ein sonniger Frühlingstag nach einem langen grauen Winter. Er besitzt die Gabe, das Beste in den Menschen hervorzubringen, sie zu motivieren und zu inspirieren, ihre Träume zu verfolgen. Hallo, lieber Christoph, schön, dass du da bist.
Sepp, vielen, vielen Dank für deine immer wieder sehr kreativen Anmoderationen. Ich nehme alles, was du gesagt hast, dankend an und möchte auch behaupten, dass das meiste davon stimmt. Ich finde, es ist einfach eine nette Tradition geworden und herzlich willkommen auch Sepp in unserem schönen Podcast. Und wir haben ja heute eine ganz ungewöhnliche Anmoderation gemacht. Wir wollen heute mal den Scheinwerfer auf das Thema Glück, glücklich sein richten und darüber miteinander sprechen. Und du hast ja auch zu diesem Anlass die Schlagzeile des Tages mitgebracht. Wir sind raus aus den Top 20, Finnland hat es wieder gemacht. Und die erste Frage, die ich mir so stelle, wie kann Finnland denn das schon wieder schaffen, wenn Finnland doch meines Wissens nach, ich habe es nicht überprüft in letzter Zeit, das Land mit der höchsten Selbstmordrate der Welt ist. Was wohl daran liegen soll, dass da immer dunkel ist. Ich hatte ein paar bekannte Freunde, die dort gearbeitet haben und die haben gesagt, es ist schlimm, schlimm dort. Gerade in der dunklen Jahreszeit, da will keiner wohnen und leben. Aber vielleicht haben sie ja noch andere Sachen, die lebenswert sind und glücklich machen. Das ist auf jeden Fall eine spannende Statistik.
Bei der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich mich auch gefragt, boah, was weiß ich eigentlich über Finnland? Ich erinnere mich selber an eine Reise nach Finnland zurück und die war im Winter und es war tatsächlich genauso dunkel, wie du das gesagt hast. Bin mit einem Hundeschlitten von Blockhütte zu Blockhütte gefahren. Es waren minus 20 Grad, ich hatte einen arktischen Mantel an und habe mich von großartigen Tieren durch den arktischen Winter ziehen lassen. Und ja, es war die ganze Zeit dunkel, aber es war dennoch irgendwie besinnlich und gerade so in den Blockhütten, ich muss sagen, so die Einfachheit, so dieses Zurückkommen zum Ursprung des Menschen, abends Holz hacken. Wir mussten mit der Axt ein tiefes Loch in den zugefrorenen See hacken, um an Frischwasser dran zu kommen, Feuer zu machen, am Feuer zu sitzen, eine heiße Suppe zu kochen. Das waren tatsächlich Momente, die mich sehr glücklich gemacht haben.
Ist dann jetzt der Rückschluss, dass der Großteil der Finnen in abgelegenen Blockhütten lebt und deswegen so glücklich ist, weil sie im Gros im Prinzip die Einfachheit haben?
Na, ich glaube, an Einfachheit ist grundsätzlich erstmal nichts auszusetzen, aber da waren auch noch so viele andere Faktoren mit dabei. So die Verbundenheit zur Natur ist, glaube ich, durchaus eine relevante Größe. Könnte ich mir vorstellen. Also gerade wenn ich selber draußen bin, an der frischen Luft, wenn ich meine Runde joggen bin oder einfach nur mit dem Rennrad unterwegs bin, das sind so die Momente der Freiheit und ich glaube so die Verbundenheit mit der Natur, die ich in Finnland jetzt als sehr ausgeprägt einschätzen würde. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein großer Treiber für eine große Portion Happiness ist.
Ich muss gestehen, ich war noch nie in Finnland. Ich würde jetzt dazu nur die Gedanken oder Erinnerungen abrufen, die mir meine Frau aus Norwegen erzählt hat. Und was ich sagen will, ist, dass Norwegen irgendwie gewaltige Berglandschaften hat, große Fjorde, irgendwie atemberaubend. Deutschland hat natürlich auch schöne Landschaften, aber es ist da irgendwie nochmal ein bisschen monumentaler, irgendwie ein bisschen eindrucksvoller. Und ich würde mal behaupten, dass es für Finnland vielleicht auch so zutrifft. Und kann das schon durchaus nachvollziehen, was du gerade sagst, wenngleich ich ehrlicherweise disclaimen muss, noch nie in Finnland gewesen zu sein. Aber ja, die Einfachheit.
Ja, wie sieht's mit Sauna bei dir aus?
Nee, ich dusche kalt, das mache ich schon, Wechselduschen, aber Sauna finde ich irgendwie nicht so spannend. Du bist ein Saunagänger?
Ich war schon sehr lange nicht mehr in der Sauna, aber ich habe irgendwo mal gelesen, dass es in Finnland mehr Saunen als Autos gibt. Und dann habe ich mich gefragt, naja, okay, vielleicht ist das ein Stück weit ja auch der Schlüssel zu mehr Glück in einem Land. Vielleicht müssten wir einfach schauen, dass unsere Straßen leerer sind und wir dafür mehr finnische Saunen haben.
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt mit Russland verwechsle, aber ist es nicht so, dass die Finnen in der Sauna auch eine Menge saufen?
Das weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Woran könnte es denn noch liegen?
Matti Hautamäki. Das ist wahrscheinlich noch ein Glücksfaktor. Ist das nicht ein Formel-1-Fahrer gewesen?
Oder ein Skispringer.
Stimmt, ein Skispringer. Ja, das ist auf jeden Fall ein großer Glücksfaktor.
Ja. Ich habe auch mal gehört, dass man den Finnen nachsagt, dass sie tendenziell eher schweigsam wären und wenn sie dann den Mund aufmachen, eher sehr direkt sind. Könnte das noch ein Faktor für mehr Glück sein?
Das klingt nach einer ziemlich philosophischen Frage. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob sie mehr überlegen, bevor sie was sagen oder grundsätzlich auch weniger sprechen. Je mehr Blabla im Raum ist, desto mehr werden ja die, und mit Blabla meine ich jetzt das gesprochene Wort und die ganzen Informationen, die so in der Luft rumfliegen, desto mehr überlagert das ja irgendwie das eigene Bewusstsein, was man so hört, was ich auch an mir so beobachte. Und je weniger ich kommuniziere oder je weniger ich durcheinander kommuniziere, desto entspannter bin ich auch. Und Entspannung ist bei mir auch ein großer Glücksfaktor, weil ich dann die Sachen, die ich tue, auch genießen kann. Wenn man das so herleitet, kann ich das schon gut verstehen. Das könnte ich das gut verstehen, dass das irgendwie zum Glück beiträgt. Ja.
Ja. Naja, und dann wäre das ja auch ein krasser Unterschied zu Deutschland, denn ich würde Deutschland jetzt tendenziell als weniger schweigsam einschätzen.
Ja, also den Kontrast, den kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich das bei Deutschland jetzt überhaupt nicht einschätzen kann, ob die Deutschen jetzt eher schweigsam oder eher redselig sind. Wenn ich meine Verwandtschaft aus MacPom mir angucke, sind sie doch eher wahrscheinlich ein bisschen ruhiger als ich jetzt aus Berlin. Vielleicht ist das ein Hauptstadt-Land-Ding, weiß ich nicht. Die Hamburger, die sind auch ein bisschen zurückhaltender. Wohingegen die Münchner ja schon ein bisschen mehr aus sich rausgehen.
Wo ich immer das Gefühl habe, dass die Deutschen dann tendenziell eher weniger schweigsam sind, ist, wenn es um das Thema Fußball geht. Also wir haben ja locker 80 Millionen Bundestrainer in diesem Land. Und ich muss sagen, mich fasziniert auch gerade wieder die losgetretene Debatte um das neue DFB-Auswärtstrikot unserer Nationalmannschaft. Hast du das mal gesehen? Das pinke Fußballtrikot?
Ja.
Und was ist deine Meinung?
Meine Meinung ist, dass es ungewöhnlich ist. Mich stört daran, dass es irgendwie jetzt, also es ist halt einfach eine andere Farbe und es ist mal was Neues. Und so wie ich gehört habe, ich weiß gar nicht, ist Adidas der Hauptsponsor? Ja, ne? Auf jeden Fall sind die Trikotverkäufe so gut wie noch nie. Das ist ja irgendwie das Auswärtstrikot. War noch nie so gut bei einem Auswärtstrikot. Was mich dabei aber irgendwie stört, ist, dass dann nur weil es pink ist, dann ja die Diskussion losgetreten wird, dass es jetzt irgendwie Gendergrenzen überschreitet und dann auf einmal zu mehr Versöhnlichkeit, Integration verhelfen soll. Und das finde ich irgendwie albern und unnötig. Und dazu habe ich heute früh auch einen Kommentar gehört, dass bei mehr Vielfältigkeit, was das eventuell bedeuten soll, dass immer nur ums Geschlecht geht, aber gar nicht um irgendwie schwächere Einkommensklassen, die sich so ein Trikot für 115 Euro oder sowas überhaupt nicht mehr leisten können. Und da habe ich mich irgendwie sehr wiedergefunden in dieser ganzen Debatte, weil ich es albern finde. Es ist jetzt einfach eine andere Farbe und das ist gut, es ist witzig.
Ja, aber das ist eben so ein schönes Beispiel. wo ich dann sagen würde, naja, also schweigsam ist dieses Land dann gerade bei solchen Themen tatsächlich nicht. Ich fand die ganze Debatte super spannend aus dem Aspekt heraus. Wir glauben ja in Deutschland immer noch so, dass die Vorliebe für die Farbe Rosa tatsächlich so ein angeborenes, naturgegebenes Phänomen ist bei Mädchen. Deswegen Rosa dann etwas typisch Weibliches ist. Tatsächlich habe ich aber mal gelesen, dass die Farbe Rosa jahrhundertelang, gerade bei uns in den westlichen Kulturkreisen, eher die Farbe von kleinen Jungs war.
Mhm.
Und weißt du, warum das so ist?
Mhm.
Die Farbe Rot, die stand für Männlichkeit. Und das Rosa, ein abgeschwächtes Rot, war dann halt eben Synonym für einen kleinen Mann. Und das haben Wissenschaftler dann hergeleitet, weil sie sich eben zahlreiche alte Gemälde angeguckt haben. Und da waren dann kleine Jungs mit rosa Anzügen abgebildet. Und die Mädchen waren dann diejenigen, die blaue Kleidung getragen haben. Denn diese Farbe Blau stand so sinnbildlich für die Jungfrau Maria. Erst in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts hat sich dann so die Farbe Blau für die Jungs durchgesetzt. Und das tatsächlich wohl auch nur, weil Matrosen und Arbeiter Blau getragen haben.
Spannend. Und wieder einmal hast du deine Rolle und deine Reputation im Podcast als der Zahlen-Daten-Faktenmann untermauert. Ich habe keine Ahnung davon gehabt. Spannend.
Ich hau auch noch eine Zahl raus, denn 1897 wurde der Fußballverein Juventus Turin gegründet. Und rate mal, welche Trikotfarbe die hatten.
Rosa.
Richtig. So, dass ich sage, jetzt seid doch endlich mal alle ruhig. Ist doch total egal, welche Farbe das Trikot hat. Hauptsache, es wird ein Sommermärchen und wir schaffen es ins Finale.
Ja, ja. Ich drücke die Daumen. Ich bin nicht so richtig zuversichtlich, aber wir warten es mal ab. Was sind denn deiner Einschätzung nach die Gründe, weswegen die Deutschen abgestürzt sind?
Naja, das hast du gerade mit deinem einleitenden Satz, glaube ich, schon sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Ne, denn der fehlende Optimismus, was unsere deutsche Nationalmannschaft angeht. Ich glaube, wir haben in Deutschland inzwischen so ein Sammelsurium an schlechten Nachrichten angesammelt und wir schauen jeden Tag nach weiteren schlechten Nachrichten. Wir suhlen uns ja regelrecht in schlechten Nachrichten. Na, da gibt es ja auch dieses Phänomen, das sich Doomscrolling nennt. Mhm. Und der fehlende Glaube, dass wir das noch hinkriegen, sei es die Deutsche Bahn, sei es die diversen streikenden Fluggesellschaften, sei es die Nationalmannschaft. Es scheint fast so, als wäre uns der Optimismus abhanden gekommen. Und ich glaube, wenn das Glas nun mal jeden Tag halb leer ist, dann kannst du auch schlecht glücklich sein und dann fällst du halt auch eben aus der Top 20 raus.
Ja, ich weiß gar nicht, warum das ein deutsches Phänomen ist, aber ich fasse das irgendwie für mich so zusammen, dass ich über Themen aufgeregt und echauffiert wird, die im großen Zusammenhang alle betreffen. Das mag die Politik sein, das mag die allgemeine Nachrichtenlage sein, das mag die wirtschaftliche Entwicklung sein. Aber es sind alles Sachen, die man selber nicht beeinflussen kann, die kein Einzelner von uns beeinflussen kann. Und das ist das, was ich auch so gelernt habe, dass alles, was nicht in deiner Wirkungszone ist, worüber du dich aufregst, sorgt für großen Unmut und Unzufriedenheit. Und ich habe so das Gefühl, dass, da kann ich jetzt Finn nicht so gut einschätzen, aber ich hätte jetzt auch mal gesagt, dass die Italiener, die werden ja auch ziemlich alt. Und ich würde unterstellen, dass je älter du wirst, desto mehr Glück hast du grundsätzlich auch oder empfindest einfach mehr Glück, weil das irgendwie ja auch für die allgemeine Gesundheit zuträglich ist. Und die Italiener, die genießen einfach viel mehr kleine Sachen in ihrem Wirkungs- und Schaffensbereich und sind sicherlich auch emotional und regen sich auf, aber nicht im großen Stil über die Sachen, die sie nicht so stark beeinflussen können, ob bewusst oder unbewusst. Und da sind wir Deutschen echt ganz weit vorne und ich finde es aber schrecklich und das ist eigentlich ja auch das, was wir im Coaching mit unterstützen wollen, die Klienten wieder in die Handlungsfähigkeit zu bringen und auch so ein bisschen die Perspektive zu verändern, um sich um die Themen zu kümmern, die man selber beeinflussen kann oder die der Klient selber beeinflussen kann Weil es ja dann oft heißt, ja, das Problem ist, weil der andere Kollege hat sich da und darüber beschwert und deswegen bin ich so. Ja, was kannst du jetzt tun, damit sich die Situation verändert? Wie kannst du in Zukunft auf das, was er zu dir sagt, reagieren? Wie kannst du in Zukunft deine Gedanken verändern? Und ich glaube, das ist ein großer Schlüssel. Und ich kann aber nicht erklären, warum das ein deutsches Phänomen ist, sich im großen Stil über die großen Zusammenhänge außerhalb des eigenen Wirkungskreises aufzuregen. Es scheint mir aber irgendwie so, wenn ich drüber nachdenke, ja, das Grundthema zu sein. Und ich frage mich, was unsere große deutsche Hoffnung ist. Haben wir aus deiner Sicht eine große deutsche Hoffnung, die wir irgendwie alle teilen, wo es so einen ungebrochenen Grundoptimismus gibt? Mir fällt irgendwie nichts so richtig ein.
Oh, das ist eine echt schwierige Frage. Also ich verbinde Deutschland tatsächlich immer noch mit dem Begriff Qualität. Na, jetzt werden viele lachen und sagen, ja, wann bist du das letzte Mal Deutsche Bahn gefahren? Klar, die Prozesse, die mögen jetzt gerade ein echtes Thema sein und die vielen Streiks sind, denke ich, auch ein Stück weit Sinnbild für das, was in unserem Land los ist. Aber wenn ich mir angucke, die deutsche Ingenieurskunst, die ja nach wie vor da ist, die Qualität von Automobilen. Ne? Über Innovationskraft rede ich jetzt gerade nicht. Ich rede tatsächlich über die Qualität. Also die Tatsache, dass wenn ein Produkt hergestellt wird, das dann in einer Art und Weise hergestellt wird, dass man sagt, das ist was Verlässliches, das hält länger als einen Tag. Ich meine, der Begriff Made in Germany stand ja mal für was. Und ich glaube, so dieser Qualitätsaspekt, der ist tatsächlich immer noch da. Und wenn wir uns einfach wieder darauf besinnen könnten, das Thema Qualität mit einem Blick nach vorne, mit Innovation zu koppeln, dann glaube ich sehr wohl, dass wir ein Potenzial haben und wieder für etwas stehen können.
Ja, ich habe mich gerade an die Coaching-Frage erinnert. Was ist denn das Gute am Jammern und am Nörgeln und am Beschweren und am pessimistisch sein? Und das am Ende läuft das auch auf dieses Qualitätsthema hinaus. Ich glaube, wir sind ja das Land der Dichter und Denkler, der Grübler, der Kopfmenschen. Und wahrscheinlich stehen wir da, wo wir stehen, weil wir einfach immer das noch weiterentwickelt haben, immer noch besser machen wollten, uns nicht damit zufrieden gegeben haben. Dann ist das jetzt für jemanden, der grundsätzlich ein freundlicher, offener Mensch ist, jetzt nicht so wunderbar, wenn um einen rum viele Leute nörgeln. Aber es hat uns ja auch in vielerlei Hinsicht in der Vergangenheit positive Sachen beschert, es noch besser zu machen, es nochmal zu kritisieren. Also das ist jetzt sehr generalistisch, ist mir auch klar, aber so könnte ich auch das Gute im Nörgeln sehen und würde es jetzt nicht als wir sind so unglücklich verteufeln. Aber am Ende ist Deutschland trotzdem, was den Glücklichkeitsscore angeht, aus den Top 20 geflogen und das gibt mir schon zu denken, weil ich weiterhin die These unterschreiben würde, dass Langlebigkeit mit einem gewissen Glücksempfinden zu tun hat und dementsprechend muss man sich Gedanken machen und das ist dann im Coaching wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Wir können jetzt kein Glück produzieren, aber wir können uns auf die guten, positiven Sachen, die gute Energie uns bringen, konzentrieren oder das die Aufmerksamkeit unserer Klienten dahin lenken. Und da sollten wir weiter dran arbeiten, um dann das Nörgeln und das Glücksempfinden irgendwie miteinander zu koppeln, dass es nicht zu stark ein Gegen- oder Ungleichgewicht gibt.
Das ist die Herausforderung gerade. Wir haben diese Nörgelspirale und du hast gesagt, naja, diese Nörgelspirale, die hat uns ein Stück weit ja auch dahin gebracht, dass wir gesagt haben, wir müssen es immer noch mal einen Ticken besser machen. Und so erreicht man am Ende des Tages ja auch Qualität. Und irgendwann scheinen wir aus dieser Nörgelspirale nicht mehr herausgekommen zu sein. Und du hast das auch in Verbindung mit Coaching gesetzt. Ein sehr schöner Vergleich, wie ich finde, denn im Coaching geht es ja eben auch darum, dem Klienten, die Klientin aus dieser Problemspirale herauszuholen. Also alles, was wir brauchen, um wieder in die Top 20 des Glücksreports zu kommen, ist eine Tür in dieser Negativspirale, in der Spirale des Nörgelns, wo wir sagen, okay, jetzt ist genug genörgelt, jetzt haben wir ja all die ganzen negativen Themen auf den Zettel geschrieben, jetzt machen wir die Tür aus, verlassen die Spirale und jetzt packen wir es nochmal richtig an.
Ich habe ja auch grundsätzlich kein Problem mit Nörgeln, wenn das irgendwie mit Handeln verbunden ist. Aber wenn ich mich mal so umschaue, wie die Leute sich beschweren und wie viel Taten dann danach kommen, das zu ändern, so nach dem Motto Love it, Leave it oder Change it, dann ist es für mich auch irgendwie nicht so im gesunden Verhältnis, sondern es wird auch viel gejammert und gemeckert, ohne irgendwas zu tun. Dann kannst du dich aus meiner Sicht eigentlich nicht so richtig aufregen. Gut, im politischen Zusammenhang ist es trotzdem wahrscheinlich sinnvoll, weil dann kann man es als einzelne Person dann doch nicht beeinflussen. Aber so dem Grunde nach in den alltäglichen Themen. Und ich glaube auch, dass durch das allgemeine Ohnmachtsgefühl einfach die viele gar nicht so das Gefühl haben, dass sie irgendwas bewegen können und dann einfach in dieser Spirale bleiben, gefangen sind. Viel, viel Coaching-Potenzial.
Absolut. Was sind denn unsere 5 Killer-Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, um Deutschland wieder zurück in die Top 20 zu katapultieren?
Das kann und möchte ich gar nicht für alle so als Vorschlag bringen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, was mich glücklich macht. Ich glaube, es ist halt auch super individuell, das Glücksempfinden. Wir können ja mal austauschen, was, also wenn das für dich okay ist, das so ein bisschen abwandeln, was sind Sachen, die dich glücklich machen. Ich habe jetzt nur 4, aber dann kann sich ja jeder das dann daraus nehmen, was er interessant findet, weil ich halte es für schwierig, da so in dem Zusammenhang Vorschläge zu unterbreiten, die für andere dann helfen sollen.
Ja, hau raus. Finde ich gut.
Ja, im Prinzip habe ich den wichtigsten Punkt habe ich schon genannt, nämlich, dass ich mich versuche, um die Dinge zu kümmern, die ich beeinflussen kann. Das führt dazu, dass ich zwar auch Nachrichten höre, aber ich höre morgens einen News-Podcast, der im Prinzip einmal die Weltlage von popkulturell bis Politik seziert, auch ein bisschen humoristisch. Das ist ganz unterhaltsam, aber viel mehr an Nachrichten konsumiere ich nicht. Die Tagesschau konsumiere ich schon gar nicht mehr, weil die macht mich wirklich traurig. Da ist einfach nur negativ und viele Sachen, die ich nicht beeinflussen kann. Deswegen bin ich auch, was Ukraine-Krieg und was auch den aktuellen Nahostkonflikt angeht, gar nicht so beschlagen. Ich kenne die groben Zusammenhänge, ich kenne die Themen, aber ich gucke es mir nicht permanent an. Also auch ein bisschen den Nachrichtenkonsum runterzufahren, aber die Grundidee ist, sich um meine Themen zu kümmern, die ich beeinflussen kann. Das ist das Erste.
Ja. Cool, Christoph. Absolut valider Punkt. Ich glaube, wenn ich mir anschaue, wie wir heute Nachrichten konsumieren, früher sind wir einmal am Tag über die Neuigkeiten rund um Katastrophen informiert worden. Heute sind wir in Realtime dabei, wenn eine Katastrophe passiert. Das heißt, die Push-Nachrichten auf unseren Smartphones, die geben uns minütlich Updates über die Todesopferzahlen. Und ich glaube, das ist tatsächlich dann auch etwas, was einem das Gefühl gibt, dass die Welt nur noch schlecht ist. Deswegen sehr schöner erster Punkt, dem kann ich mich anschließen.
Was steht bei dir als erstes auf der Liste?
Bei mir steht ganz weit vorne die Zeit in der Natur. Also ich bin jemand, der super gerne draußen ist und ich merke jedes Mal, wenn ich ein paar Minuten draußen bin, wie sehr ich den Kopf frei kriege. Die Sonne auf meiner Haut, der Wind um die Ohren, selbst wenn es regnet, dann liebe ich es, meine Laufklamotten anzuziehen, rauszugehen und das Ganze zu spüren. Das ist dann was, was ich mit allen Sinnen aufnehmen kann. Und es hat noch keine Situation gegeben, wo ich unglücklich rausgegangen bin, wieder unglücklich zurückgekommen bin. Das ist tatsächlich so der Energiebooster auf meiner Seite. Draußen sein, meine ganz klare Nummer 1.
Kann ich absolut relaten. Geht mir ganz genauso. Ich hatte auch noch keinen Tag oder keine Sekunde, egal wie das Wetter war, wenn ich draußen war und in Ruhe mal ein bisschen gelaufen bin. Bei meiner Schwiegermama in Friedrichshagen gibt es auch viel Wald und Wasser. Es ist unfassbar schön, da lang zu spazieren. Und ja, diese Naturverbundenheit scheint uns irgendwie im Blut zu liegen und durch den großstädtischen Alltag dann so verschütt gegangen zu sein. Und eigentlich, es ist wahrscheinlich auch so ein Grundbedürfnis, was noch aus alten Zeiten übrig geblieben ist. Bei mir auf der Nummer 2 steht bewusstes Genießen. Also die Sachen, die ich gerne mache, Zeit mit meinem Sohn verbringen, Essen oder Zeit mit meiner Frau verbringen oder irgendwie, keine Ahnung, auch einen schönen Film gucken, das mir immer wieder versuchen zu vergegenwärtigen und dann einfach auszukosten und sich gerade in diesem Moment einfach mal den Moment hinzugeben und das dann ja einfach wirken zu lassen. Ich habe da gar kein richtiges Rezept, aber ich merke, wenn ich den Akt bewusst vollziehe, dann tut mir das unglaublich gut und würde auch sagen, dass mein grundsätzliches Glücksempfinden deutlich verbessert. Ist jetzt auch nicht so super fancy kompliziert, aber mich macht das glücklich.
Das glaube ich dir sofort und da wäre meine nächste Frage direkt, wie gut gelingt dir das? Denn du sagst, es klingt nicht fancy und kompliziert, aber ich sehe gerade da das Problem auch in unserer Gesellschaft. In einer Zeit, in der Menschen beim Fernsehen gucken, noch zeitgleich auf ihr Smartphone-Display gucken, yes, oder bei der Arbeit die ganze Zeit im Multitasking-Modus unterwegs sind, frage ich mich, wie gut gelingt dir das denn, wirklich bewusst eine Sache zu machen?
Ja, du hattest ja dazu auch so eine schöne Multitasking-Übung einmal vorgestellt, wo es dann darum ging, nacheinander Aufgaben oder Worte zu buchstabieren und dann in der zweiten Übung das parallel zu machen, immer einen Buchstabe pro Wort aber versetzt. Und das hat deutlich länger gedauert. Ja, gelingt mir nicht immer gut. Beispiel, bei einem Spaziergang durch die Natur habe ich dann die Kopfhörer drin und höre dann ein Hörbuch, weil ich denke, die Zeit muss ich schon irgendwie nutzen. Das gibt es, aber grundsätzlich habe ich das Bewusstsein und reflektiere dann im Nachhinein, ob das jetzt so ausreichend war oder nicht, weil ich mittlerweile ein ganz gutes Körpergefühl entwickelt habe und dann merke, ob mein Kopf jetzt gerade voll oder leer und leicht ist. Und ich glaube, alleine die Tatsache, das wahrzunehmen und immer wieder machen zu wollen, ist schon mal ein großer Fortschritt zu ferngesteuert durch alles durchlaufen. Und einen Schritt nach vorne. Und deswegen kann ich sagen, gelingt mir das okay, aber ich bleib dran.
Auf meinem zweiten Platz ist Leute, Leute, Leute. Ich habe mal einen Bericht gelesen, da ging es darum, wie unterschiedlich introvertierte und extrovertierte Menschen ihre eigenen Batterien wieder aufladen. Wahrscheinlich wird mir jetzt jemand sagen, dass der Begriff introvertiert und extrovertiert umstritten ist, aber jetzt tun wir mal so für den Moment so, als wäre das okay. Ich würde mich tendenziell eher zu den extrovertierten Menschen zählen und da ging es darum, dass diese Menschen ihre Batterien aufladen in der Gemeinschaft, das heißt mit anderen Leuten zusammen sich austauschen, immer wieder neuen Input bekommen, zusammen lachen, zusammen feiern, zusammen Dinge erleben. Und das ist etwas, das macht mich immer wieder glücklich, wenn ich aus einer Gruppe mit Leuten rauskomme, bin ich immer wieder total energetisch aufgeladen, habe neuen Tatendrang. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich in einer Zeit, in der wir viel über Homeoffice reden, noch zu den Menschen gehöre, die jeden Tag ins Büro gehen.
Auch da kann ich 100% relaten. Ich erinnere mich an eins unserer Seminare. Ich war tatsächlich ein bisschen angeschlagen und meine Frau meinte, ach Mensch, bleib doch abends dann zu Hause, dann gehst du da nicht mit noch zum Essen. Und ich dachte, grundsätzlich klingt das auch vernünftig, aber irgendwie hat es mich dann doch zum Essen gezogen. Dann saßen wir da in diesem Brauhaus da am Gendarmenmarkt. Und ich habe richtig gemerkt, wie wir dann da alle gesessen haben und gequatscht haben. Und auf einmal habe ich mich nicht mehr platt gefühlt. Ich war voll da. Ich habe genau diese Energie daraus gezogen und siehe da, es ist nicht schlechter geworden, ist jetzt aber auch nicht signifikant besser geworden, aber es hat mir grundsätzlich mehr geholfen, als zu Hause mich dann unter die Decke zu legen und zu pennen und alleine zu sein. Also ich relate da total und habe das auch auf meiner Liste, es wäre meine 4 gewesen, aber es ist ja schön, wenn sich unsere Themen irgendwie übereinander liegen. Meine drei, ich überleite jetzt zu mir selber. Eigentlich auch schon gesagt, aber nochmal herausgestellt, weniger Themen durcheinander. Jetzt gerade habe ich echt den Allerwertesten voll Arbeit und merke, wie ich 5 Sachen versuche gleichzeitig zu machen. Mein Kopf ist voll, ich komme abends nur noch platt nach Hause, die Festplatte ist voll, ich laufe auf maximaler Kapazität. Das fuckt mich tatsächlich auch ab. Wenn ich aber eine Sache nacheinander mache, eine Sache für sich, dann geht es mir deutlich besser. Haben wir eigentlich auch schon so irgendwie auch mal thematisiert, aber es ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, das nochmal rauszustellen, wenn ich dann auch irgendwie was lese und mich dann wirklich nur aufs Lesen konzentriere und nicht noch auf, da muss ich jetzt noch, ich lese meistens, wenn ich lese, dann lese ich irgendwelche Sachbücher und dann will ich auch gleich noch das Wichtigste rausschreiben, anstatt einfach irgendwie zu versuchen, mich im ersten Wurf mal darauf zu konzentrieren, das einfach nur aufzunehmen. Und da hatte mir dann auch der Florian aus, ich glaube, Folge 6 zum Thema Aufstellung mal einen wirklich tollen Hinweis gegeben, the good shit sticks. Dass also die Sachen, die ich behalten möchte, mein Kopf auch behalten wird. Das hat mich total entspannt und dann war ich auch dabei, einfach jetzt erstmal im ersten Wurf die Bücher nur zu konsumieren und das entspannt mich total und ich fühle mich danach sehr viel besser. Und das mit dem Handy auf der Couch, während ich Fernsehen, das kenne ich auch, und aber auch das macht mich nervös. Und diese Nervosität, die zieht halt echt runter.
Ja, super spannendes Thema. Und ich glaube, es war eine Studie an der Stanford University. Ich finde übrigens, das klingt immer sehr intelligent, wenn man Sätze so einleitet. Überhaupt nicht. Ich habe mal in einem Wissenschaftsmagazin gelesen. Aber ja, es war tatsächlich, ich meine, es war eine Stanford University Studie aus dem Jahr 2009. Da ging es eben darum, herauszuextrahieren, was denn Multitasker, so Heavy Multitasker, so richtig gut können. Und dann haben die bei dieser Untersuchung, bei dieser Studie herausgefunden, dass diese Menschen tatsächlich gar nichts besser können als Menschen, die das strukturiert nach und nach abarbeiten. Was aber sehr spannend war bei dieser Studie, dass das Ergebnis war, dass je mehr wir in dieser Multitasking-Spirale sind, nicht mehr in der Lage sind, wichtig von unwichtig zu unterscheiden. Und das mag dann tatsächlich so ein Stück weit das Thema sein, was du gerade ansprichst, dass wir aus dieser Not heraus heute zu alles gleichzeitig machen zu müssen, permanent in diesem Task-Switching-Modus unterwegs sind, dass uns dadurch die Fähigkeit abhanden kommt, wichtig von unwichtig unterscheiden zu können und dann eben auch unwichtige Themen mit der gleichen Prio bearbeiten wie sehr wichtige Themen. Deswegen, ja, spannender Punkt. Bei mir steht auf der 3 die einfachen Freuden. Wir haben uns ja am Anfang über die Finnen unterhalten und die haben ja ihre Sauna, ich glaube, vom Prinzip her etwas sehr Minimalistisches. Mir ist es gelungen, mich irgendwann über die kleinen Dinge zu freuen und mir fällt da so immer mein Wochenendfrühstück ein. Ich feiere das total ab mit meiner Familie, mir dann am Samstag und Sonntag Zeit fürs Frühstücken zu nehmen. Das kommt montags bis freitags zu kurz und an dem Samstag, an dem Sonntag zelebrieren wir das regelrecht und dann, ich frühstücke tatsächlich auch jedes Wochenende das Gleiche. Das ist immer ein großartiges Meerkornbrötchen mit einer Scheibe Lachs, einer frischen Avocado und ja, ich weiß, Avocados sind nicht so gut für den Footprint und darauf kommt dann ein Ei. Und das Ei, das variiere ich dann auch mal wieder, immer wieder. Es ist mal ein Rührei, es ist mal ein Spiegelei, es ist mal ein pochiertes Ei. Aber dieses Brötchen ist tatsächlich so ein Wochenhighlight bei mir. Und das ist so eine kleine Freude, die ich jedes Mal aufs Neue total abfeiern kann. Und ich glaube, wenn es einem gelingt, eben genau diese einfachen Freuden in die Woche zu integrieren, dann ist das auch ein Schlüssel zu mehr Glück.
Wie misst du denn dein eigenes Glück eigentlich? Oder wie stellst du fest, ob du gerade glücklich oder nicht glücklich bist?
Oh, auch das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde das an unterschiedlichsten Faktoren festmachen. Es fängt morgens ja schon mit dem ersten Wimpernschlag an. Ich meine, da merkst du ja schon, oh, wie war die Nacht? Habe ich gut geschlafen? Habe ich schlecht geschlafen? Du hörst in den Körper rein, schaust, naja, was tut denn gerade heute weh? Und du bist natürlich noch nicht so alt wie ich, aber du kommst schon noch in das
stimmt,
Alter.
Das stimmt, das sollte man jetzt auch nochmal herausstellen.
Und dann wirst du merken, dass das ein oder andere dann tatsächlich auch mal anfängt, weh zu tun. Und dann schaust du halt morgens mal rein, du, was ist es heute? Und wenn das alles so im managebaren Rahmen ist, dann ist das schon so ein Morgen, wo ich sage, boah, das ist ein guter Tag, ich bin gerade glücklich. Ich habe gut geschlafen, die Schmerzen in meinem Körper sind gerade alle richtig gut aushaltbar. Und dann geht es schon in die nächste Stufe, wie gut klappt das Zusammenspiel mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, sprich mit meinem Sohn, mit meiner Partnerin. Und wenn das morgens dann auch mal gut funktioniert, dass alles sehr harmonisch ist, dann ist so die nächste Stufe gezündet des absoluten Glücks. Und wenn dann draußen noch die Sonne scheint, dann würde ich sagen, habe ich auf so einer Glücksskala von 0 bis 10 schon direkt am frühen Morgen die 10 erreicht. Und dann kann einem das eigentlich nur noch im Büro versaut werden.
Ah, diese Menschen.
Deine Nummer 4, Christoph, ich kann es kaum abwarten.
Ja, bedauerlicherweise habe ich keine Nummer 4, weil sich das ja bei uns gekreuzt hat, der soziale Umgang. Hatte ich ja auch uneingeschränkt unterstrichen und bekräftigt. Ich treffe meine Freunde sehr gerne, verbinde auch gerne Freunde und Familie und auch gerne viele, weil es irgendwie dieses Gewusel, dann alle sind irgendwie da, dieses Hordengefühl. Ich hatte letztens Geburtstag und dann auch ein bisschen größer gefeiert und alle waren da, alle haben sich miteinander unterhalten. Ich liebe das auch, wenn die Leute sich untereinander irgendwie miteinander beschäftigen, unterhalten, eine schöne Zeit haben und man das, ich beobachte das auch gerne, muss ich sagen. Das macht mich auch glücklich, wenn so Freunde in meinem Umfeld sich untereinander irgendwie gut verstehen und dann einfach ich sehen kann, dass es anderen in meiner Gesellschaft und in der Gesellschaft anderer gut geht und wir dann einfach einen geilen Abend haben. Das sind auch noch Sachen, die mich im Zusammenhang mit sozialem Umgang sehr glücklich machen. Ja. Hast du noch eine andere Nummer 4 oder was ist deine Nummer 4?
Ja, meine Nummer 4 wäre etwas, das hört man auch sehr oft und das ist so dieses sei dankbar Ding. Ne? Also ich muss sagen, ich komme aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Ich kann mich auch noch an eine Zeit erinnern, in der wir nicht alles hatten. Und ich habe einfach gelernt, heute extrem dankbar zu sein für alles das, was ich habe. Und da eben auch für die kleinen Dinge. Ich habe ja gerade mein Lachs-Avocado-Ei-Brötchen angesprochen.
Und der feine Herr.
Aber auch das ist tatsächlich etwas, was ich gerne dann morgens mache, wenn der Wecker klingelt, mir nochmal kurz vor Augen zu halten, was ist es, wofür ich heute gerade dankbar bin. Und das mag dann einfach auch das heiße Wasser sein, was aus der Dusche kommt, unter das ich mich dann gleich stelle. Und ja, so eine kleine Dankbarkeitsübung am frühen Morgen, das ist meine Nummer 4 für mehr Glück im Alltag.
Oh, mir fällt dann doch noch eine Sache ein. Meditieren. Ich bin noch ganz am Anfang, aber ich meditiere relativ regelmäßig und merke, wie tief ich mich dann auf mich und meine Themen und auf wenige Themen auch besinnen kann. Und das ist so eine Atemmeditation von Wim Hof und merke richtig, wie das auch mein körperliches Empfinden tiefgreifend verändert und ich danach richtig gut durchblutet, gut durchgepustet im Kopf dann bin. Es fällt mir leider schwer, das auch noch zu machen, wenn ich so wie jetzt einfach unter Volllast bin. Aber eigentlich müsste ich es dann irgendwie noch unterbringen, um genau wieder diesen Zustand des Glücks herzustellen, weil das mir eigentlich immer geholfen hat. Aber das ist dann auch wieder so ein Coaching-Ding. Hätte ich eigentlich jetzt in der Reflexion merke ich das. Was tut dir eigentlich sonst gut, um dich zu finden, zu erden? Sowas tut mir gut. Und das wäre dann noch so mein letzter Punkt, der mir noch einfällt, um glücklich zu sein.
Schön. Ich würde sagen, dabei belassen wir es. Was ist dein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Mehr darauf zu achten, was einem gut tut, ob das jetzt Glück ist oder einfach nur ein gutes Gefühl vermittelt. Ich glaube, da ist der Grad relativ schwer. Woher soll ich jetzt wissen, dass das jetzt genau Glück ist? Aber tut mehr, was euch gut tut und tut das bewusst, um dann am Ende für Glück zu sorgen, weil das für ein langes Leben irgendwie eine gute Grundlage ist. Es ist halt ein Marathon und ich hoffe mal, dass die meisten auch alt werden wollen. Und Ich habe jetzt dazu keine Studie, das ist immer dein Metier. Aber ich glaube, dass es viele Studien gibt, die eine tiefe Korrelation zwischen Entspannung, Glückseligkeit und Langlebigkeit hergestellt haben. Und alleine Herzinfarktrisiko mit Stress und allem, was einen so abfuckt, führt ja nun auch zu Kurzlebigkeit. Also mehr tun, erstmal bewusst machen, was einem gut tut und das tatsächlich auch tun. So einfach. Und welcher Appell fällt dir ein?
Wir hatten uns ja über diese Negativspirale unterhalten und mein Aufruf wäre jetzt, ne, waren wir lange genug in dieser Negativspirale drin, lasst uns einfach schauen, dass wir die Tür daraus finden, dann die Ärmel hochkrempeln, Brust raus, Bauch rein und jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt und wenn wir es dann mit unseren Fußballjungs im Sommer dann auch bis ins Finale schaffen, schlage ich einfach vor, wir treffen uns zur Sommersonnenwende in Finnland mit 80 Millionen und feiern halt einfach eine richtig geile Party mit den Finnen zusammen, lernen voneinander, trinken schön was zusammen, haben eine gute Zeit und schauen, dass wir dann gemeinsam wieder hoch in die Top 20 kommen.
Ich sag, lass uns trotzdem da treffen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, wenn wir es an die Ergebnisse der Fußballnationalmannschaft koppeln, ist gering und feiern sollte man trotzdem.
Okay, aber ich bleib dabei. Das Glas ist halb voll. Also, okay. Vielen Dank euch allen. Wir gehen jetzt in eine Osterferienpause. Das heißt, wir fallen einmal aus, aber danach sind wir mit spannenden Gästen wieder für euch da. Also bleibt dran, habt eine gute Zeit und bis bald.
Ciao, ciao.
Der Schöne und der Coach. Der etwas andere Coaching-Podcast mit Sepp und Chris.